Der heutige Predigttext steht im zweiten und dritten Kapitel des ersten Buches Mose.
Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt: Esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen sei und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon. Und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und Gott, der Herr, sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange: Weil du das getan hast, sei verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühe schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zu Adam sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut von dem Feld essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde wirst, von der du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst wieder zu Erde werden. Und Adam nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die leben. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott der Herr sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstreckt und auch von dem Baum des Lebens bricht und isst und ewig lebt. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, damit er die Erde bebaue, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ östlich vor dem Garten Eden die Cherubim lagern mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens.
Liebe Gemeinde, das ist vielleicht die traurigste Geschichte der ganzen Bibel. Die Geschichte vom verspielten Paradies, von der verspielten Unschuld, von der verspielten Gemeinschaft. Alles vorbei. Vor dem Garten Eden, wo es anders war, stehen die Cherubim mit dem flammenden Schwert. Eine Rückkehr ist ausgeschlossen. Paradise lost. Das Paradies und die paradiesischen Menschen. Ein wunderbarer, großer Garten, von Gott selbst gepflanzt. Er ist voll der schönsten Bäume, gut zu sehen und verlockend ausschauend. Mittendrin Adam und seine Frau, die er später Eva nennen wird. Sie pflegen die Bäume und ansonsten genießen sie den Garten wie Spaziergänger einen Park, flanieren nackt, wie sie geschaffen sind, im Adamskostüm. Die paradiesischen Menschen brauchen keine Kleider, denn sie frieren nicht und sie schämen sich nicht. Wenn sie Hunger haben, greifen sie über sich und pflücken eine Frucht vom nächstbesten Baum. Gott hat ihnen das ausdrücklich erlaubt. Nur von einem Baum sollen sie nicht essen, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Der steht in der Mitte des Gartens. Vorher hatte es geheißen, dort in der Mitte stünden zwei Bäume. Ein der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und der Baum des Lebens. Jetzt in dem göttlichen Verbot ist nur von einem die Rede, dem Erkenntnisbaum. Von ihm darf nicht gegessen werden. Wer es trotzdem tut, muss desselben Tages sterben. Das Verbot stört die paradiesischen Menschen nicht. Sie verschwenden keinerlei Gedanken an die mahnenden Worte. Es gibt ja so viele andere herrliche Bäume und Früchte. Und wichtiger noch, sie haben einander. Ein glückliches Paar im sattgrünen Park. Was will man mehr? Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Sollte Gott gesagt haben? Die Schlange fängt an zu fragen. Nach John Milton, dem Dichter des berühmten Epos Paradise Lost aus dem 17. Jahrhundert, begeht die Schlange ihren listigen Anschlag, weil während sie schlief, Satan in sie gefahren ist. Satan, der gefallene Engel Luzifer, Anführer der höllischen Heerscharen, aus dessen Haupt die Sünde entsprang. Er habe voller Hass auf Gott in Schlangengestalt das listige Gespräch mit der Frau begonnen und alles Folgende in Gang gesetzt. Diese Satansgeschichte hat Literatur und Kunst, aber auch die Theologie viel beschäftigt. Im biblischen Text steht nichts davon. Ja, dem Text ist an der Schlange überhaupt wenig gelegen. Von Interesse ist nur, was sie sagt. Und wie sie mit dem, was sie sagt, Evas Kopf und Herz in eine Richtung lenkt, so raffiniert und Schritt für Schritt, dass sich gar nicht entscheiden lässt, wo die Worte der Schlange aufhören, wo Evas Denken und Wollen beginnt. Sollte Gott gesagt haben? Gerade noch ist sie glücklich mit Adam durch den Park flaniert. Der Baum der Erkenntnis hat sie nicht beschäftigt. Das göttliche Verbot war nichts als eine wenig aufregende Gegebenheit. Doch nun beginnt sie, über den verbotenen Baum nachzudenken und nachzudenken über das Verbot. Von allen Bäumen darf sie essen, nur von dem einen nicht. Und davon soll sie nicht essen, weil seine Frucht wissend macht, weil sie befähigt, Gut und Böse zu erkennen. Was wird denn da verboten? Ist das nicht etwas Grandioses, Wunderbares? Schön und gut, dass Gott für sie und Adam sorgt, dass er weiß, was gut für sie ist und was nicht. Doch selber zu wissen und zu entscheiden, wäre das nicht noch viel besser? Warum sollte Gott das seinen Menschen vorenthalten? Eva steht vor dem Baum in der Mitte des Gartens und sie sieht ihn mit ganz neuen Augen. Sie sieht ihn, wie sie ihn noch nie gesehen hat, wie schön er ist und wie verlockend, was er verheißt. Der Baum der Erkenntnis. Gedacht, getan. Den Baum mit neuen Augen sehen, seine Frucht essen und Adam davon geben, das ist eins. Und sogleich spüren beide die Wirkung. Der Blick ihrer neuen, erkennenden Augen geht in den Spiegel. Zum ersten Mal sehen sie sich selbst. Und indem sie sich sehen, schrecken sie peinlich berührt zurück. Sie schämen sich, weil sie nackt sind. Ein Feigenblatt muss her, die Blöße zu decken. Wir kennen das alle. Scham, Blöße, Peinlichkeit. Vor anderen oder auch vor uns selbst so darzustellen, stehen, wie wir nicht gesehen werden wollen und wie wir eigentlich auch nicht sein wollen. Das beginnt, wie unser Text sehr fein bemerkt, mit dem Körper und der Kleidung. Nichts ist peinlicher, als bei einer Einladung overdressed oder underdressed zu sein. Keine tiefere Beschämung, als Menschen unbekleidet ins Netz zu stellen und dort mit Hinz und Kunz zu teilen. Dabei ist die Scham angesichts der Nacktheit ja kein Empfinden, mit dem wir geboren werden. Kleine Kinder springen ganz unbefangen, splitternackt herum, ob jemand zusieht oder nicht. Die Scham kommt erst mit dem Heranwachsen, mit der Entdeckung, ich selbst zu sein, im Unterschied zu allen anderen Menschen. Und ich selbst als Frau oder Mann zu sein. Ist es also erstaunlich, dass Adam und Eva gerade jetzt entdecken, nackt zu sein, gerade jetzt beginnen, sich dessen zu schämen? Just in dem Moment, in dem sie die Frucht gegessen haben, die ihnen die eigene Erkenntnis und die eigene Entscheidungskraft bringt? Die paradiesischen Menschen hatte die Nacktheit ebenso wenig gestört wie kleine Kinder. Aber das sind sie nicht mehr. Sie sind nun Mann und Frau, genauer dieser Mann und diese Frau. Nicht umsonst gewinnen sie kurz darauf eigene Namen. Vorher war er einfach der Mensch oder Mann und sie die Männin. Nach dem Essen vom Baum der Erkenntnis und der Vertreibung aus dem Paradies aber nennt der Mann die Männin Eva. Und so wird sein eigenes Etikett, das hebräische Wort für Mensch, seinerseits zum Eigennamen. Eva und Adam. Und noch etwas wird neu. Die beiden bislang unzertrennlich gehen auf Distanz. Kaum haben sie sich selber erkennen gelernt, rücken sie auseinander, ja stellen sich gegeneinander. Als Gott Adam wegen des verbotenen Essens zur Rede stellt, bekennt der sich nicht etwa zur gemeinsamen Schuld, sondern Adam verrät Eva. Sie war es, sie ist schuld. Und er setzt noch eins drauf, eigentlich ist Gott schuld, weil er ihm die Männin an die Seite gestellt hat. Eine schärfere Entsolidarisierung lässt sich nicht denken. Alles wäre besser gelaufen, wenn es diese zweite Person gar nicht gäbe. Die Frau kann nur noch auf die Schlange als die eigentlich Schuldige verweisen. Diese selbst, die Schlange, wird von Gott nicht verhört. Es geht allein um die beiden Menschen. Sie sollen sich verantworten, denn sie haben getan, was sie nicht durften. Und jetzt bekommen sie die Quittung dafür. Die Frau erntet patriarchalische Verhältnisse sowie Mühsal bei Schwangerschaft und Geburt. Der Mann erntet lebenslange Arbeitsplackerei und am Ende soll ganz davon kommen, auch nicht die Schlange. Sie wird zum Kriechtier, das sich von Dreck ernährt. Dass Adam und Eva aus dem Garten verbannt werden, versteht sich von selbst. Sie sind keine paradiesischen Menschen mehr und so gehören sie auch nicht mehr ins Paradies. Eine Geschichte vom Erwachsenwerden der Menschheit, voll tiefer Gedanken, reich an Motiven und von großer literarischer Schönheit, sodass man geneigt ist, sie einfach nur zu lesen und auf sich wirken zu lassen. Aber liebe Gemeinde, worauf will die Geschichte eigentlich hinaus? Will sie die Frage beantworten, woher das Böse kommt? Die alte Frage, unde malum? So hat man sie oft gedeutet und nach der Schlange, nach dem Teufel, nach seiner Herkunft und der Herkunft seiner Herkunft gefragt. Doch wir sahen schon, dass die Schlange den Erzähler nicht sonderlich beschäftigt, dass sein Interesse ganz und gar den beteiligten Menschen gilt. Die Erzählung ist nicht spekulativ. Sie ist trotz der blühenden Szenerie auch nicht fantastisch. Ja, in einer Passage ist sie sogar ausgesprochen realistisch. Dort, wo das harte Leben geschildert wird, das Adam und Eva außerhalb des Paradieses erwartet. Die Lage der Frauen in einer patriarchalischen Gesellschaft, demütigend abhängig und untergeordnet, eine mühselige Schwangerschaft nach der anderen, oft genug der Kindbetttod. Die Lage der Männer in einer wenig ertragreichen Agrarwirtschaft, wo der verfluchte trockene Boden eher stechendes Unkraut als Früchte trägt und der Arbeitsaufwand in keinem Verhältnis zum mageren Erfolg steht, wo man aber keine andere Wahl hat, wenn man nicht verhungern will. Beim Lesen dieser Sätze springt eines sogleich ins Auge. Hier spricht der Erzähler anders als in der übrigen Geschichte. Hier spricht er von sich und seiner täglichen Erfahrung. So ist sein Leben, das Leben seiner Frau und der Menschen um ihn her. So anstrengend, so ungerecht, so schmerzhaft, so quälend. Und es wird deutlich, hier ist der Punkt, auf den die ganze Erzählung zuläuft, oder genauer, von dem hier die ganze Erzählung zu lesen ist. Es geht nicht um ein vergangenes Leben im Paradies, es geht um das gegenwärtige, ganz und gar unparadiesische Leben. Wie kommt es, dass unser menschliches Leben so ist? Diese Frage treibt den Erzähler um, mit ihr muss er zurande kommen. Wozu aber dann die lange Paradiesesgeschichte davor? Der Kontrast zur unparadiesischen Gegenwart stellt uns handgreiflich vor Augen, so wie es ist, sollte es nicht sein. Ein Verhältnis von Über- und Unterordnung zwischen den Geschlechtern ist nicht die Art von Beziehung, die dem Wesen von Männern und Frauen entspricht. Ein Tageslauf im Dauerdruck der Arbeit bis zur Erschöpfung ist nicht die Art von Leben, für die wir Menschen gemacht sind. Wenn wir das nicht sowieso schon ahnen, dann wird das uns hier vor Augen gemalt. Doch das ist nicht alles. Der Text kontrastiert nicht einfach das menschliche Leben, wie es sein könnte und sollte, und wie es tatsächlich ist, sondern er versucht so etwas wie eine Erklärung. Dass unser Leben so ist, wie es ist, hat etwas damit zu tun, wie wir sind. Es hat etwas damit zu tun, dass wir keine Kinder sind, die denken, entscheiden und Sorgen Gott überlassen, sondern Erwachsene, die sich ihres eigenen Erkenntnis- und Entscheidungsvermögens bedienen. Kurz, der Text präsentiert das tatsächliche, mühselige Leben außerhalb des Paradieses als Quittung für unsere Vernunft und Freiheit. Die Zukunft, die Adam und Eva nun vor sich haben, wird ihnen von Gott als Strafe angekündigt. Nur, liebe Gemeinde, ist Ihnen aufgefallen, dass diese Strafe eine ganz andere ist als jene, die Gott ursprünglich für das Essen von dem verbotenen Baum angekündigt hatte? Da hieß es warnend, der Übertreter werde umgehend sterben. Doch das geschieht gar nicht. Gott lässt Adam und Eva leben. Zwar gewinnen sie kein ewiges Leben, wofür sie noch von dem anderen Baum, dem Baum des Lebens, essen müssten, was Gott verhindert. Doch ein zeitliches Leben gesteht er ihnen zu. Ja, er zieht ihnen sogar noch richtige, fällene Kleider an, damit sie die Scham aushalten können, die nun zu ihnen gehört. Das aber heißt, Gott lässt sie als die Menschen leben, die sie nun sind. Als Menschen, die die Erkenntnis des Guten und Bösen besitzen, die sich ihrer selbst bewusst sind und die selber entscheiden und handeln. Die reizvolle Frucht, einmal genossen, bleibt ihnen erhalten. Sie verlassen das Paradies als erwachsenes Paar, aber sie müssen es verlassen. Und wie sie da draußen mit ihrem Erkenntnisvermögen und ihrer Entscheidungsfreiheit leben, das ist, wie die nächsten Kapitel der Geschichte zeigen, wenig erfreulich. Adam herrscht und schuftet, Eva dient und quält sich, Sohn Kain bringt seinen Bruder um. Und Gott? Gott bereut die Erschaffung des Menschen und er tränkt die ganze Brut in der Sintflut. Wenn er doch ein paar Exemplare übrig lässt, dann nur, um resigniert festzustellen, das Dichten und Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf. Kein schönes Fazit. Wollen wir lieber zurück? Erkenntnis und Entscheidungsvermögen wieder bei Gott abgeben? Eine künstliche Frage, denn wir können es ja gar nicht. Und ganz ehrlich, wir wollen es doch auch nicht. dass wir uns unser Selbst selber bewusst sind, dass wir zu erkennen und zu entscheiden vermögen, gehört einfach zu unserem Menschsein. Und wir genießen es auch und sind stolz darauf. Friedrich Schiller zog daraus die Konsequenz, Sündenfall und Vertreibung aus dem paradiesischen Garten keineswegs als trauriges Ereignis zu betrachten. Vielmehr handelt es sich hier um die glücklichste und größte Begebenheit der Menschheitsgeschichte. Denn so habe der Mensch das Paradies der Erkenntnis und der Freiheit gefunden. Solche Töne gehen uns beim Blick auf die Geschichte zumal der letzten 100 Jahre, aber auch beim Blick auf das gegenwärtige Weltgeschehen kaum noch über die Lippen. Angesichts ihrer wird vielmehr die Weisheit unseres Bibeltextes offenbar. Er beschreibt ein Dilemma und beansprucht nicht, es aufzulösen. Dass Erkenntnis und Freiheit unwiderstehlich verlockende Güter sind und dass wir dafür einen hohen Preis bezahlen. Wir sehen es ja selbst, die immer größeren Fortschritte unseres Wissens, die Ausweitung unserer Autonomie, die Umgestaltung aller biologischen, atmosphärischen und sozialen Verhältnisse nach unseren Vorstellungen, sodass das gegenwärtige Zeitalter geradezu als Anthropozän bezeichnet wird, als Zeit der Überformung aller Dinge durch uns Menschen. Zugleich aber sehen wir die Quittung des Triumphes. Ein solches Maß an Ausbeutung von Natur und Mensch, eine Intensität der Unterdrückung auf der Welt, dass die göttliche Strafandrohung in unserem Text geradezu harmlos klingt. Und bei allen Versuchen und mancherlei Erfolgen, das Übel einzuhegen, doch an anderer Stelle immer neues, umso größeres Unheil. Es würde nicht erstaunen, wenn Gott nochmals bereute, die Menschen gemacht zu haben. Doch, liebe Gemeinde, im Evangelium wird anderes verheißen. Keine zweite Sintflut, sondern ein Neustart. Das sagt unser Wochenspruch aus dem ersten Johannesbrief, der vorhin vorgelesen wurde. Der Spruch vom Glauben, der Sieg ist, welcher die Welt überwindet. Gemeint ist ja nicht, dass wir Christen nun die Beherrscher der Welt werden, sondern dass uns der Glaube instand setzt, zu überwinden, was in der Welt gang und gäbe ist. Dass der Glaube Erkenntnisvermögen und Willensfreiheit zu Kräften werden lässt, die uneigennützig, liebevoll, weitsichtig zum Einsatz kommen, zugunsten unseres Nächsten, der Menschen und der Erde um uns her. Und zugleich deutet der Spruch auf den Horizont unseres Glaubens, der über diese begrenzten Weltüberwindungen weit hinausgeht. Es ist der Glaube an den, der uns Adams und Evas ein Leben verheißt, wo die Quittung durchgestrichen ist. Das Leben der kommenden Welt. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.